Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die Tennissaison, sie ist so gut wie durch. Wir haben es endlich geschafft, könnte man auch sagen. Denn ja, ich glaube, für die einen oder anderen zieht es sich dann im Herbst doch immer ein bisschen. Wir hatten jetzt in dieser Woche noch den Davis Cup, die Finals in Malaga. Da werden wir schwerpunktmäßig drüber sprechen, denn wir hatten sogar jemanden aus der Runde vor Ort bei den, ich sag mal, für uns relevanten Themen. Hallo Tobi, gerade frisch wieder eingeflogen.
Hi Daniel, hallo.
Und natürlich auch das Ganze verfolgt, wie ich, von zu Hause aus und natürlich aber auch mit kompletter Expertise. Hallo Henrike.
Ja, genau. Expertise, das ist das Stichwort.
Richtig, das zeichnet Daniel, diesen Podcast aus.
Du weißt schon, warum wir gelacht haben. Also du brauchst das nicht rausschneiden oder runterdämmen.
Ich schneide hier gar nichts raus. Ne. Ja. Ihr bleibt viel mehr drin heute, als ihr denkt.
Ja.
Schauen wir mal, was so denn in der letzten Woche passiert ist. Und Tobi, da bist du natürlich so der Ansprechpartner Nummer eins. Es war ja vorher schon klar, die große Bühne gehört gerade zu Beginn der Woche höchstwahrscheinlich Rafael Nadal. Genauso ist es gekommen. Er hat am Dienstag gespielt, Spanien gegen Niederlande. Viele haben, glaube ich, damit gerechnet, Tobi, dass er nur Doppel spielen wird. Das Ganze ist dann aber so ausgegangen, dass er auch noch mal im Einzel angetreten ist. Zumindest muss ich sagen, hat es mich überrascht. Erzähl mal so ein bisschen davon, wie so vor Ort vielleicht auch der Tag sich entwickelt hat, als so die Nachricht kam, Rafael Nadal spielt noch mal ein Einzel für Spanien.
Das war insgesamt ein sehr, sehr, sehr unvergessliches, fast schon unbeschreibliches Erlebnis. Und ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass ich habe miterleben dürfen live vor Ort. Bin am Montagabend angereist und das ist vielleicht einmal vorneweg natürlich Malaga. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über das Format Davis Cup sprechen, ist natürlich eine Traumlocation in dieser Jahreszeit, um das abzuhalten. Du fliegst nach Malaga rein und kommst hier aus dem kalten Deutschland und es hat 22 Grad, aber in der Sonne an die 30 Grad und es bringt natürlich sofort deine Stimmung auf Vordermann. Und du hast schon gemerkt, so dass so ein bisschen was in der Luft liegt und war ja viel geschrieben vorher, dass es nahezu unmöglich ist, da noch reinzukommen und Tickets und wenn, dann braucht man überhaupt 5 oder vielleicht sogar 6-stellige Geldbeträge, um da reinzukommen. Dienstag war dann schon eben auch in der Stadt schon viele irgendwie mit Spanien-Trikots und so zu sehen und wir haben das so ein bisschen verfolgt. Wir hatten keine Tickets für Spanien gegen Niederlande, aber waren natürlich schon irgendwie interessiert, da vielleicht reinzugehen. Und das muss man jetzt nochmal sagen, bevor man auf diese Einzelnummer zu springen kann. Naja, so rein von der Papierform her und so war unser Kalkül, naja, wir sehen die ja dann sowieso am Freitag gegen Deutschland, ja, also im Halbfinale, denn wer hätte schon gedacht, das und überhaupt und die Niederländer. Aber ja, als dann so im Lauf des Morgens irgendwie die Gedanken immer mehr drum kreisten, dass es vielleicht aber auch schief gehen könnte, ja, und wir haben dann einfach mal nochmal drüber nachgedacht, dass die Niederländer, das hat sich ja dann auch so erwiesen, durchaus ein sehr, sehr gutes Team haben und haben uns natürlich auch daran erinnert, dass es gerade Bocic war, der Carlos Alcaraz das Leben schwer gemacht hat bei den US Open etc. Naja, dann haben wir so drüber nachgedacht, ob es vielleicht doch ganz gut wäre, auf dem Schwarzmarkt sich umzugucken und dann kam über Twitter die Meldung, dass Rafa Einzel spielt. Das war noch nicht final bestätigt, nicht offiziell, aber das machte relativ schnell die Runde und dann hast du gemerkt, dass die paar Tickets, die auf Viagogo, oh jetzt habe ich sie doch genannt, erhältlich waren, dann doch wieder angezogen haben von den Preisen und dann haben wir relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht und haben gesagt, komm hier, jetzt Rafa nochmal im Einzel sehen, haben uns dann ein Ticket besorgt und haben gut daran getan, denn wer darauf spekuliert hätte, dass es vor der Halle dort ein Schwarzmarkt oder was auch immer gegeben hätte, wo Leute noch ihre Tickets anbieten, weit gefehlt. Also es war keinerlei Chance, da noch an Tickets ranzukommen. Genau, das war mal so das Geplänkel vornherein.
Henrike, ich sagte es gerade, ich habe im Vorfeld eigentlich nicht damit gerechnet, dass Rafael Nadal nochmal ein Einzel spielen wird. Gerade auch so von der Berichterstattung her. Hat es dich denn doch überrascht oder hast du dir gedacht, nee, also wenn er abtreten will, dann wahrscheinlich schon in seiner Vorzugsdisziplin?
Nee, mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er und Alcaraz dann irgendwie das Doppel bestreiten. Aber da ja die Chance bestand, dass das Doppel halt nicht zustande kommt, habe ich mir dann hinterher gedacht, na ja, gut, wahrscheinlich sind die dann auch auf diese Eventualität gestoßen und haben sich gesagt, wenn er spielend abtreten möchte, dann muss es halt im Einzel sein, weil das die einzige Garantie ist, dass er auf jeden Fall noch zum Zuge kommt. Und ich denke, dass Team Spanien einfach auch dieses letzte Match von und für Rafael Nadal über das mögliche Ergebnis gestellt haben und einfach gesagt haben, na komm, dann lassen wir ihn noch einmal ran, egal ob uns das jetzt was bringt oder nicht. Denn spielerisch hat man schon gesehen, dass er einfach nicht mehr mithalten kann, so ganz. Und insofern ist das wahrscheinlich dann am Ende die logische Konsequenz gewesen, zu sagen, okay, wenn er da nicht nur die Bank wärmen will, dann muss er halt im Einzel ran.
Es ist auch vielleicht wirklich die einzige nachvollziehbare Erklärung, denn da waren sich im Grunde genommen alle einig, dass, wenn man es rein sportlich betrachtet, man sagen müsste, ey, das war ein Fehler des Coaches, das Team so aufzustellen. Denn er hat ja mit Roberto Bautista Agut einen frisch gebackenen Indoor-Hardcourt-Turniersieger zur Verfügung gehabt, der übrigens über all die Jahre hinweg immer ein vorzüglicher Hardcourt-Spieler gewesen war und es auch noch ist. Aber gehe ich mit dir, Henrike, das wird sozusagen der Gedankengang gewesen sein. Und wie wir es ja alle am Ende auch gesehen haben, zu Recht, ja, die Rechnung ging auf der einen Seite negativ aus, aber genau was den Abschied angeht, eben positiv.
Ja, aber also das ist natürlich echt ein Punkt, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, dass man, weil das habe ich dann auch an dem Abend war das, glaube ich, noch, beziehungsweise während Nadal gespielt hat, so in den sozialen Netzwerken gelesen, dass man so sagte, hey, also das ist ja eigentlich eine totale Seltenheit, dass ein Team eigentlich den Erfolg, das Abschneiden, dem Spieler unterordnet, einem bestimmten Spieler, nur damit der sein letztes Match bekommt, weil er eben genau eigentlich klar war, dass man dadurch, so böse das klingt, aber seine Chancen auf einen Erfolg mindert. Was natürlich gerade bei diesem Format jetzt, wie wir es da spielen, ne, mit zwei Einzeln, einem Doppel, viel mehr ins Gewicht schlägt. Hättest du jetzt nach dem alten Format irgendwie vier Einzeln, ein Doppel gehabt und du hättest Nadal eins spielen lassen, klar, dann hätte das nicht so ins Gewicht geschlagen. Also es ist schon natürlich eine Besonderheit, die höchstwahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal so Topspieler nimmt, nicht jedem Spieler unbedingt Genüge getan würde von dem Team-Captain.
Nee, sicherlich nicht jedem. Und da sozusagen schließt sich ja dann wieder der Kreis zu dem gesamten Setting und letzten Endes auch zu der Person, um die es ging. Also vielleicht einmal so kurz den emotionalen Teil hier ja abarbeiten bzw. berichten. Es ging halt nicht um irgendeinen Spieler, sondern das hast du gemerkt, du konntest es auch überlesen. Es ist zweifelsfrei der wichtigste und größte Sportler, den Spanien in seiner langen Sporthistorie hervorgebracht hat. Ich glaube, da hält kein anderer Vergleich. Ob du Iniesta nimmst, ob du Fernando Alonso nimmst, wen auch immer. Der Rafa überstrahlt halt alles und das hast du dann auch in der Halle gemerkt. Oder eigentlich auch schon vor der Halle. Also vielleicht das mal von weg. Das war natürlich fantastisch. Ja, du hast da blauen Himmel, Sonne. Das haben die wirklich toll gemacht. Die ITF, eine schöne Fanzone da gebaut. Und gleichzeitig alles auf auf recht, sag ich mal, bodenständigen Level. Also das war hier nicht so weiße Schirmchen und Champagner oder wie auch immer, sondern wirklich eine schöne Fanzone mit, wie man es halt heute so macht, mit Liegestühlen und einem DJ, Speis und Trank, das alles zu moderaten Preisen. Ja, auch da, also jetzt sind nicht die Leute abgezogen und so, kreierte das natürlich schon eine tolle Stimmung, auch mit fantastischen holländischen Fans vor der Halle, die da mit dieser orangen Armee da einmarschiert sind. Und der Rest natürlich Spanier. Und das war wirklich ein Fest, ein Fanfest, was da vorne dran stattfand. Und dann kommst du in die Halle rein und es war eine unbeschreibliche Atmosphäre und Stimmung. Und das Publikum wiederum auch sehr gemischt, also so rein optisch, sag ich mal, sehr gemischt im Sinne von, da hast du gemerkt, so, da waren alle Generationen dabei, da waren wirklich hochbetagte Männer und Frauen auf den Rängen, Spanierinnen, Spanier, die eben da Abschied nehmen wollten. Und als dann eben dieses Team einmarschiert ist, das ist, also hast fast gedacht, das Dach fliegt von der Decke, das war schon unglaublich. Und man muss fast sagen, bei aller Abschiedszeremonie, die ja dann spät in der Nacht stattfand, aber der Moment, als sie eben die Nationalhymne gespielt haben und oben auf diesem Würfel Rafas Gesicht erschien, da hat kein Spanier mehr mitgesungen. Das war nur noch ein einziger Roar, der durch dieses Stadion ging und Rafa ja dann in Tränen nah. Und das war schon ein unbeschreiblicher Gänsehautmoment, der vielleicht auch, ja, ohne Einzel und oder ohne Doppel, den hätte ihm so keiner mehr genommen. Aber so war es natürlich, um jetzt zurück zum Sport zu kommen. Natürlich im Nachhinein kann man sagen, haben sie alles richtig gemacht vor dem. Trotzdem nochmal zum Sportlichen, und das wird insbesondere Daniel, unseren Doppel-Liebhaber, freuen. Naja, es war ja so, dass im Doppel mit Marcel Granollers auf der einen Seite und Wesley Kohlhoff auf der anderen Seite zwei absolute, sag ich mal, Top-Spieler aufeinander trafen. Aber dennoch hätte man als Spanien auch davon ausgehen können, ob nun Nadal mit Granollers oder Nadal Alcaraz auf dann Wesley Kohlhoff und in dem Fall Botic van der Sandschulp treffen. Da wäre auch ein Punkt möglich gewesen. Und nein, der wäre an diesem Tag nicht möglich gewesen, denn was Wesley Kohlhoff da gespielt hat, das war, also war ich fasziniert von, ja, auch wenn ich natürlich nicht wollte, dass Spanien ausscheidet, sondern man das Ganze am Freitag nochmal gegen Deutschland wiederholt bekommen hätte. Aber da muss ich sagen, also ich war selten so begeistert von einem Doppelmatch und vor allen Dingen von der individuellen Performance wie der Holländer und insbesondere von Wesley Kohlhoff. Das war unbeschreiblich.
Ja, für ihn auch der letzte Akt diese Woche.
Man weiß es nicht. Wir nehmen auf am Sonntagmorgen. Und es ist noch ein Finale zu spielen, Italien gegen Holland.
Ja, aber genau, also das meine ich, weil Wesley Kohlhoff wird seine Karriere beenden. Deswegen ist klar, dass das, wenn es heute soweit ist, dann, und er nochmal ran darf, dann ist es sein letztes Match. Denn der wurde bei den ATP-Finals auch schon verabschiedet. Da gab es schon entsprechend die Bilder und Fotos. Ja, dann kommen wir vielleicht noch mal zu einem kleinen Vergleich, weil was ich mir überlegt habe, Tobi, gerade auch was du jetzt so beschrieben hast, wenn wir an den Abschied von Roger Federer zurückdenken, das war natürlich dieser Rahmen Laver Cup, da hatte Roger Federer den Vorteil, dass er sich das im Grunde selber so zusammenbauen durfte, das komplette Setting, den Ablauf, was alles gesagt, getan werden soll an diesem Abend. Das war damals ja auch sehr emotional. Aber trotzdem war da natürlich auch ein Riesen-Show-Element. Und auch bei dem Match, was wir damals gesehen haben, dieses Doppel, das er mit Nadal gespielt hat. Ich hatte jetzt nämlich so gedacht, als ich so die Bilder aus Malaga dann gesehen habe von dem Nadal-Abend, gerade so während des Matches, und ich glaube, das muss man auch noch mal so ein bisschen unterstreichen, das war dann nicht dieses, ja, er spielt jetzt ein letztes Mal und jetzt bejubeln wir noch mal besondere Punkte. Sondern als das Match losging, ging es dann in erster Linie aber schon darum, wir müssen hier den Nadal irgendwie zum Sieg tragen, denn Spanien soll den Davis Cup gewinnen.
Ja, also bin ich 100% bei dir und genau so war das auch. Es war ein Einzel, das man ihm gegeben hat mit einem hohen sportlichen Wert. Mit einem hohen sportlichen Wert. Und ich bin mir sicher, wir kommen auch gleich nochmal drauf, insgesamt auf den Davis Cup zu sprechen. Aber es war ein Match, das zählte. Und insofern waren auch alle on fire. Ja, das waren die Niederländer, das waren die niederländischen Fans, das waren die spanischen Fans und es war auch Nadal. Und gleichzeitig hat man dann eben gesehen, was es bedarf, um Weltklasse-Tennis zu spielen und was es bedarf, eben auch in dem Fall, man muss ja sagen, aktuell nur eine Nummer 80 der Welt mit Van der Sande Schulp zu schlagen, der über die gesamte Woche nicht wie eine Nummer 80, sondern so gespielt hat, wo er schon mal sich befunden hat. Ich glaube, er war schon mal so um die 30 oder sowas rum. Keine Ahnung, habe es jetzt nicht nachgeschaut. Und da kannst du nicht mehr mithalten, wenn du nicht topfit bist. Und das hat, also es war hart, irgendwie hart umkämpft am Anfang. Aber du hast gesehen, dass im Grunde genommen fast bei jedem Ballwechsel Rafas Schläge zu kurz waren. Also dass ein Ball mal hinter die T-Linie kam und gerade gegen so einen Spieler wie Bodic van de Sandschulp den in Bedrängnis gebracht hat, das war seltenheitswert. Und ich habe ihn jetzt dann diese Woche nochmal sehr individuell beobachten können und muss sagen, manchmal tut es ganz gut, vor Ort so einen Spieler mal unter die Lupe zu nehmen und sich sowas nochmal reinzuziehen, als nur am Fernsehschirm. Also der Typ ist wirklich eine Marke für sich. Wie der in diesem Hexenkessel cool geblieben ist und sein durchaus in gewisser Art und Weise bewundernswertes Spiel gegen Nadal da durchgezogen hat, muss ich sagen, Chapeau. Und da würde ich auch Henrike, du kennst dich da meistens, oder was heißt meistens, immer besser aus in der Analyse der Spieler. Gerade auch vielleicht der beiden Holländer hier mit Tal und Kriegsborn, Bootitsch, Van de Sandschulp, das hat mich wirklich auf eine gewisse Art und Weise begeistert, obgleich ich natürlich für Rafa war. Henrike, hast du was gesehen von dem Match?
Ich habe ein bisschen was gesehen, weil es in Deutschland ja nicht frei ausgestrahlt wurde. Und zugegeben, so wichtig war mir der Davis Cup oder die Davis Cup Finals als Gesamtkonzept dann doch nicht, um dann jetzt noch mal ein Abo abzuschließen, um mir das angucken zu können. Deswegen habe ich jetzt auch nur ja Ausschnitte gesehen und Punkte, die man so auf Social Media dann mal antrifft. Ja, ich meine, Botik van de Sandschulp hatte als Bestmarke die 22 im Einzel. Da fällst du jetzt auch nicht per Zufall hin. Also da musst du schon ein bisschen was spielen können. Hartplatz liegt ihm. Und ja, ich habe ihn eigentlich auch immer als jemanden in Erinnerung, der wirklich, wie du das beschrieben hast, da auch recht cool und bedacht ist. Er hatte natürlich dieses Jahr auch seine eigenen mentalen Probleme, dass er zwischendrin, weil er sehr schlecht gespielt hat, zwischendrin auch überlegt hat, aufzuhören. Und ich glaube, wenn du dich da aus diesem Loch dann wieder rauskrabbelst, dann hast du vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive auf den Sport. Und ich denke, dass das niederländische Team auch an dem Tag wusste, dass es nicht um sie geht. Ich finde, das ist auch etwas, was du dann erzählt hattest, dass die sich da extrem fair zurückgehalten haben und wirklich ganz, ganz tolle Sportsleute waren, gesagt haben, wir nehmen diesen Tag hier ernst, wir nehmen die Matches ernst, aber egal, was da rauskommt, das ist dann, selbst wenn wir gewinnen, heute nicht unsere Bühne. Und das haben die großartig gemacht und sich da wirklich, glaube ich, auch finde ich so den Respekt verdient, zu sagen, wir schenken das hier nicht weg, weil ich glaube, das hätte auch Rafael Nadal nicht gewollt. Aber danach gehen wir dann nach Hause und lassen da Spanien da in Freudentränen und mit Trauer da einen ihrer ganz großen Helden verabschieden. Denn was auch du gesagt hast, Daniel, mit dem, dass der Abschied von Roger Federer ja irgendwie ein Show-Element war, auch später fand ich, wenn man dann so gesehen hat, die ganzen Tributes, die dann Nadal gezollt wurden von irgendwie Nike oder weiß der Geier, wer das alles gemacht hat. Ich finde, es hatte etwas Emotionaleres, Organischeres, was vielleicht daran liegen mag, dass ich natürlich auch Nadal-Fan bin und mit Roger Federer jetzt nie so ganz warm geworden bin. Aber man hat schon gemerkt, dass das irgendwie, dass vielleicht die spanische Seele da ein bisschen anders tickt und ja, das irgendwie so als große Party dann auch zu Ende geht.
Es war alles, alles, also von der Fanzone über die Stimmung im Stadion bis hin dann zu, na klar, die mussten auf eine gewisse Art und Weise improvisieren, aber die Verabschiedung, also es war alles ein ganz, na nicht nur ein bisschen weniger, es war alles weniger Teflon. Ich habe den Vergleich ja schon mal gemacht, alles bisschen weniger Teflon beschichtet als die Hochglanzveranstaltung Lever Cup. Und vielleicht passt es auch so, den Unterschied der beiden Rivalen und ja auch Freunde, wie man so schön sagt, Federer, die ganz sorgsam gepflegte Hochglanzmarke, ja, auf Hochglanz poliert und eben auch mit Teflon beschichtet, und auf der anderen Seite das dann etwas bodenständigere, an der einen oder anderen Ecke rumpelnde, so kam es so ein bisschen rüber, Universum von Rafa Nadal. Also es gab da jetzt keine offiziellen irgendwie Merchandise-Artikel vorm Stadion zu kaufen, sondern es war alles eher so handgemacht, aber es war total süß auf eine gewisse Art und Weise. Also irgendein, ich habe mir das natürlich auch gekauft, da konntest du dann für 10 Euro so einen Schal, der eher an so eine Stola von einem Papst erinnerte, kaufen, die wahrscheinlich irgendwie aus China mal kurz bestellt worden sind. Natürlich alles überhaupt nicht lizenziert und so. So ein bisschen, ja, ein bisschen greifbarer alles, und das hat aber ganz gut gepasst. Da bin ich bei dir, Henrike. Das war alles so ein, hat sehr schön vielleicht zu dem gesamten Umfeld von Rafael Nadal gepasst. Und weil du es gerade noch sagst, sorry, muss ich noch ganz kurz sagen, mit den Niederländern. Ich komme ja aus einer Zeit noch, wo insbesondere, wir nennen uns Tennisproleten, wo insbesondere aus dem Fußball heraus eher eine durchaus bemerkenswerte Rivalität, um nicht zu sagen auch Feindschaft, ja, zwischen Niederlande und Deutschland bestand. Und ich habe das alles auch natürlich früher auch hautnah miterlebt und in jungen Jahren sicherlich auch hautnah mit ausgelebt, um es so brutal zu sagen. Ich muss sagen, ich war so begeistert von den Niederländern in jeglicher Dimension. Also die Menschen, die auf den Rängen begeistert angefeuert haben gegen im Grunde genommen den Rest des Stadions, und das niederländische Team auch, die Leistung, die da abgerufen haben. Man kriegt es halt vor Ort mehr mit, wenn man sagt, ja, der Teamzusammenhalt, du spürst das, ja, was da für ein Spirit ist in dieser Box. Das muss ich sagen, sportlich 1A, wie die sich präsentiert haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Sie haben ja dann auch noch gegen Deutschland gespielt am Freitag. Ja. Und auch da völlig verdient gewonnen.
Ich stelle mir das gerade vor, weil ihr das sagtet, dass die Spanier da jetzt das auch besonders gut gemeistert haben, diesen Abschied, da man uns ja immer nachsagt als Deutsche, dass wir so mit unseren erfolgreichen Sportlern nicht so umkönnen. Wie hätte das denn ausgesehen, wenn Rafael Nadal jetzt als Deutscher abgetreten wäre? Da hätte es dann wahrscheinlich geheißen, ja, der hat 8 Grand-Slam-Endspiele verloren. Endlich ist er weg, der Sack. Wahrscheinlich wäre es dann so rumgegangen. Aber nee, Spaß beiseite. Also, ich glaube, ihr habt das ganz gut rausgearbeitet, was da so die Unterschiede waren, ohne dass wir natürlich, ich glaube, das muss man nochmal dazu sagen, natürlich jetzt irgendwie der Abschied von Roger Federer damals mechanisch wirkte oder so, sondern ich glaube, ihr habt den besonderen Punkt auch angesprochen. Beiden Spielern haben ihren angemessenen Abschied bekommen, der, glaube ich, auch irgendwie zu ihren Charakteren am besten passt. Und Federer, wenn man das jetzt so sagen möchte, ohne dass er jetzt ein groß extrovertierter Mensch war, aber war denn auch wahrscheinlich als Spieler doch irgendwie mehr so dieses Partytier, was die Show drumherum und die Inszenierung angeht. Versteht ihr, was ich meine?
Also Party habe ich ihn jetzt nicht so wahrgenommen.
Nee, also ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass er groß aus sich herausgekommen ist, aber bei ihm schon es so war, dass er alles, oder es ist ihm wichtig war, immer alles selbst in der Hand zu haben und selbst organisieren zu können, im besten Fall, wie das Ganze abläuft. Und ich glaube, Rafael Nadal ist so einer, der hat dann gesagt, okay, das ist hier nicht mein Wettbewerb. Wir pochen jetzt auch nicht darauf, dass hier jetzt irgendwelche Regeln beim Davis Cup gesprengt werden und ich danach irgendwie, weiß ich nicht, noch ein 10-minütiges Encore-Interview bekomme mit irgendwie Danksagungen und halbe Stunde irgendwelchen Videos auf der Leinwand, sondern es war letztendlich ja so, dass er, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, keinen besonderen Moment in diesem Ablauf hatte, sondern die Momente sich ja aus dem normalen Ablauf beziehungsweise dem Ablauf des Abends, wie er an so einem Davis-Cup-Event halt stattfindet, ergeben haben. Ne? Wie du sagtest, zum Beispiel so mit der Hymne, dass das so ein bewegender Moment war. Oder natürlich dann auch so die Momente im Match, wo das Publikum ihm noch mal besonders angepeitscht hat. Das meine ich damit.
Ja. Da bin ich bei dir. Ja, es war eben dem der Sport. Und das haben Federer und Nadal ja immer auch beide unterstrichen. Der Sport ist das Größere, ja, und dann kommt der Athlet sozusagen, ja. Und ja, das ist eben ein sportliches Event mit auch sportlicher Bedeutung, wobei, Daniel, kannst du dich erinnern, wir haben mit Marcel Meinert mal darüber diskutiert, was den sportlichen Wert definiert, aber zweifelsfrei eben ein Event hier den Rahmen gesetzt hat, das nach wie vor einen sportlichen Wert verkörpert. Das war gut so und da hat er sich einfügen können und will sich dem auch einfügen und unterordnen. Und das hat das Ganze dann eben doch rund gemacht. Und meine Güte, wenn ich dran denke, dass wir am Dienstagmorgen noch ohne Tickets waren und gedacht haben, naja gut, dann gucken wir es uns halt in irgendeiner Tapas-Bar an und gucken dann am Freitag Deutschland gegen Spanien. Ich mache 3 Kreuze, dass wir eine andere Entscheidung getroffen haben und dieses Geld investiert haben, um live mit dabei zu sein. Es war wirklich ein unvergesslicher Moment. Und das wäre es in einer Tapas-Bar nicht gewesen, muss man so klar sagen. Henrike, du sagtest gerade, du hast es nicht ganz so verfolgt, weil eben das Fernsehangebot hier so war, dass man ja alles andere nur gegen Pay hat sehen können, dazu noch auf einem Sender, wo man ja dann doch deutlicher gleich in die Tasche greifen muss. Finde ich, ist hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Ländern war, na, Italien ist immer groß dabei, die haben eigene Tennissender, wo man ohne was zu zahlen sehen kann. Finde ich, ist eine Schwierigkeit, weil es eben dem im Wege steht, den sportlichen Wert und die Strahlkraft des Davis Cups wieder, ich sag bewusst, wieder massentauglich zu machen. Daniel, wie siehst du das oder wie hast du das miterlebt? Ist da für dich dann auch die Zahlschranke zu hoch, um, ach ja, als Davis Cup da eintauchen zu können? Oder sagst du, nee, das Ding, das muss ich schon sehen, da treten immerhin die Top 8 Nationen an?
Weiß ich nicht, ja doch. Also ich glaube, am Ende wäre ich da so, dass ich das auch immer zahlen würde, wenn ich die Möglichkeit jetzt nicht hätte. Klar, kommt natürlich jetzt auf die Preise an. Wäre das jetzt irgendwie so ein Wochenpass für 300 Euro, dann wäre ich wahrscheinlich auch raus. Aber ja, also ich kann es schon ein bisschen verstehen. Wobei, was mich da interessieren würde mal, wir haben ja auch viele jugendliche Hörer, ob die uns nicht mal vielleicht sogar schreiben können dazu. Denn wir sind da ja auch so ein bisschen nostalgisch verhaftet, glaube ich einfach, weil wir natürlich ganz tief in unser Inneren uns eigentlich den Davis Cup im alten Format zurückwünschen, was bedeutet freitags 2 Einzel, ein Doppel am Samstag und die 2 restlichen Einzel am Sonntag. Und so spielen wir den komplett durch, also auch das Finale mit Heim und Auswärts. Nun muss ich interessanterweise nämlich sagen, dass ich auch wieder bei mir selber festgestellt habe, obwohl das jetzt die Finals waren, dass mich dann aber insgesamt eigentlich so gerade die ersten Begegnungen im Davis Cup mehr interessieren, mich mehr abholen, wo du dieses Heim-Auswärtsspiel hast in der Qualifikationsrunde. Das wird ja nächstes Jahr auch so ein bisschen, ich glaube nächstes Jahr schon, so ein bisschen wieder angepasst, ja. Nämlich die Gruppenphase im September, diese Zwischenrunde, die wird in dem Sinne abgeschafft, dass man auch da auf Heim- und Auswärtspartie zurückgeht. Das macht so ein bisschen viel, also mit diesem Turnierformat tue ich mich weiterhin schwer, aber wir können ja sogar dich als Beispiel nehmen, Tobi. Also du warst jetzt die Woche vor Ort und du hattest dadurch das Glück, dass du nicht nur in Anführungszeichen den Nadal-Abschied sehen konntest, sondern am nächsten Tag am Ort bleiben konntest, in die Halle gehen konntest und mit Deutschland-Kanada den nächsten Topspieler sehen durftest. Was natürlich so nicht gegeben wäre, das ist, finde ich, natürlich auch ein Argument und das haben wir damals ja auch gesagt. Man kann es dann schon verstehen, dass man auch marketingtechnisch es versucht, so aufzuziehen am Ende. Dass da natürlich auch es darum geht, die Spieler zur Verfügung stehen, anderes Thema. Aber ja, ich merke halt, also ich muss mich da weiterhin dran gewöhnen, sagen wir mal so.
Ja, verstehe ich auf der einen Seite und trotzdem hast du 2-3 Punkte angesprochen, wo ich jetzt, wo ich direkt vor Ort war, zumindest was diese Finalwoche angeht, voll dagegen halten kann. Also zur Einordnung. Ich komme ja jahrgangstechnisch durchaus noch mal aus einer anderen Ära und bin wirklich groß geworden mit dem ganz klassischen Davis Cup hier. Die alten Schlachten, ja, Boris Becker, Erik Jelen, Westphal, Charlie Steeb und so weiter. Home, Away, Fünfsatz-Krimis, Hartford und. Also natürlich bin ich ein großer Verfechter von, das hat was mit dem Heim auswärts und. Und ich glaube, dass die ITF gut daran tut, du hast es angesprochen, ab dem kommenden Jahr bis hin zur Final Week wieder zum alten Format, wenn auch adjustiert, also nicht hier Best of Five und so, aber adjustiert zurückzukehren, weil das etwas hat. Es hat etwas, irgendwo hinzufahren als Auswärtsfan, sage ich jetzt mal, deine Mannschaft zu unterstützen. Und es hat natürlich auch etwas, irgendwo zu spielen als Heimmannschaft. Und du hast dieses Aufeinandertreffen. Und ich glaube, dass das die richtige Entscheidung sein wird. Damit einhergeht, ich muss das, um es massentauglich und vor allen Dingen um so eine große Nachfrage zu generieren, eine Aufmerksamkeit zu generieren, muss ich das klar kommunizieren. Das kann nicht sein, dass nur wir Nerds, Tennis-Nerds das irgendwie wissen, sondern die Menschen, die das am Ende sehen sollen, müssen wieder klar wissen, wie funktioniert dieser Wettbewerb. Ja, deswegen der Super-GAU war eben diese Zwischenphase im September, die ja keiner verstanden hat, aber die breite Masse muss wieder wissen, ah ja, das ist so heim oder auswärts und K.O., das beinhaltet ja eine Spannung, aber dann gibt es diese, und da komme ich jetzt drauf zurück, diese Final Week. Und die hat natürlich schon was. Vor Ort sowieso, ich habe es gesagt, das ist eine Top-Location. Ich meine, Malaga um diese Jahreszeit, ja, da kannst du eben noch eine Fanzone da aufbauen. Du hast Sonnenschein. Also das Gleiche jetzt hier, ich habe ja gesehen, wie das Wetter hier in Deutschland war, das Gleiche jetzt hier, sage ich mal, am Hamburger Roten Baum überdacht. Meine Güte, ja, mit Schnee und Eisregen und so. Top. Dann hast du diese Art Finalwoche, das Aufeinandertreffen von 8 unterschiedlichen Nationen. 8 unterschiedliche Nationen auch vom Publikum. Natürlich waren da keine 2000 Kanadier, aber es waren Kanadier da am Mittwoch beim Spiel Deutschland gegen Kanada. Und ihr kennt das auch von anderen Sportveranstaltungen, wie toll das ist, wenn sich diese Leute in der Stadt oder vorm Stadion oder eben im Stadion begegnen. Wirklich top. Und weil du es angesprochen hast, ob dann die Top-Spieler zur Verfügung stehen. Leute, ich muss es an der Stelle sagen, ohne dass wir jetzt auf die, oder vielleicht gehen wir auch noch drauf ein, auf die Partie Deutschland gegen Holland, aber wo war Zverev, als das Team ihn brauchte? Ne? Wenn wir die anderen Nationen durchgehen, Sinner, Haken hinter vor Ort, Alcaraz, Haken hinter vor Ort, die Amerikaner, Fritz, Paul, Haken hinter, die Australier, die Minor. Also von allen Teams waren jeweils die Top-Spieler anwesend. Die nicht da waren, waren nicht qualifiziert, ja, oder haben nicht mitspielen dürfen. Medvedev, ja, Djokovic etc. Es waren alle da und damit ist natürlich auch der sportliche sag ich mal, der sportliche Wert, der dir entweder vor Ort geboten wird oder eben dann wieder, das Ganze wird ja über TV refinanziert, den du dann am TV auch ausstrahlen kannst oder im Stream, der war definitiv gegeben. Und hey, da waren eben auch auf den Positionen 2, waren ja Bomben-Matches dabei. Also das Shelton gegen Kokkinakis-Match mit einem Tiebreak, der am Ende 16-14 für Kokkinakis ausging. Hey, das war Stimmung pur, total klasse, alles super. Also insofern, ich glaube, mit dem richtigen Setup, mit auswärts zu Hause spielen, mit einer klaren Kommunikation, wie das funktioniert, und dann so einer Top-Location wie Malaga mit einem sportbegeisterten Publikum könnte man das Davis Cup-Problem beiseite schieben und vielleicht zu neuen Höhen führen, wenn sowieso der ATP Cup, der ja Anfang Januar stattfindet, irgendwann in Überlegungen mit Masters in Saudi-Arabien etc. weichen muss. Da ist eine Riesenchance da, man muss es nur richtig machen und nicht so wie Piquet und Cosmos.
Ja, Enrique, Tobi hat es gerade erwähnt, man kann an Alexander Zverev Kritik loswerden, dass er jetzt gefehlt hat als ja fast der einzige Topspieler. Würdest du da mitgehen? Mal so ganz salopp gefragt.
Klar kann man die Kritik äußern. Es ist letzten Endes, glaube ich, eine Frage, was man halt wie man persönlich dazu steht. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, weil Alexander Zverev ja relativ früh bekannt gegeben hat, dass er nicht starten möchte beim Finalturnier. Und zwar hat Michael Kohlmann dann noch sehr lange gesagt, ja, ich halte ihm, solange es geht, einen Platz frei. Vielleicht entscheidet er sich noch um. Aber ich habe damals schon gedacht, na, tendenziell nicht, wird er das nicht machen. Weil so schätze ich Alexander Zverev nicht ein. Und wir haben damals ja darüber gesprochen, dass ich, also ich kann mich nur noch erinnern, was ich gesagt habe, dass ich Alexander Zverev einerseits verstehen kann. Er mag dieses Format nicht. Es ist eh schon eine lange Saison und eins muss man Zverev lassen. Er ist jetzt einer von denen, die jetzt nicht sich über die lange der Saison beschweren und dann auch noch jeden Exhibition-Scheiß mitmachen. Er macht das auch, aber nicht in der Menge, würde ich jetzt mal sagen. Insofern ist das aus seiner Warte konsequent und es ist eine Entscheidung, die er treffen kann. Aber andererseits, klar, kann man sich schon fragen, wenn auch ein Zverev zum Beispiel den Gewinn der Goldmedaille so hoch hängt und sagt, es war so toll, das für Deutschland zu holen, dann muss man sich fragen, oder kann man sich fragen, sollte die Repräsentation des eigenen Landes da nicht irgendwie überwiegen? Nun ist Tennis halt nicht so ein klassischer Sport, der jetzt über Nationalität so funktioniert. Klar, zwar wird bei Turnieren gesagt, aus welcher Nationalität man kommt, aber es ist doch eine relativ eher auf die Person gemünzte Geschichte als vielleicht auf das Land. Ich glaube, das ist im Tennissport vielleicht noch nicht oder nicht mehr ganz so extrem. Aber man hat es natürlich gemerkt. Ich weiß noch, als Deutschland dann gegen Kanada gewann, dass ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendwo, und es war auch nur eine Überschrift, dass da irgendwo stand, hier, Deutschland kann auch ohne Zverev, so ungefähr. Also Davis Cup auch ohne Zverev. Und ich hatte diese Überschrift nur gelesen und sagte so, warten wir mal ab, dann, wenn es um was geht. Und prompt hat man das gesehen. Man merkt einfach, und ich will das Struffi und auch einem Daniel Altmaier, die sich beide wirklich exzellent geschlagen haben in diesem Halbfinale gegen die Niederlande. Also die sind da ja jetzt nicht einfach durchgerauscht und dann, weiß ich nicht, 1 und 2 da weggefressen worden. Aber bei den beiden ist das Risiko, dass sie das Ding im entscheidenden Moment halt nicht ziehen, einfach größer als bei Zverev, das muss man schon sagen. Man kann über das Nervenkostüm von Zverev ja diskutieren, wie man möchte, aber er ist jemand, der durchaus in der Lage ist, gerade wenn es so Team-Events sind und Best of Three, muss man natürlich auch sagen, dass er das dann schon eher zieht. Und da hat man dann schon gesehen, dass er halt, dass es mit ihm steht und fällt. Und da kann man natürlich fragen und kritisieren, dass er sich da der Verantwortung, die er vielleicht oder die man ihm vielleicht auch zusprechen könnte, entzieht. Aber ich glaube, es ist am Ende eine Frage, wie man das wertet. Wie wichtig ist es einem, für die eigene Nation anzutreten? Und da frage ich mich manchmal, ob das nicht auch ein bisschen mit der Sportförderung in unserem Land zusammenhängt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele Tennistalente, die halt vom DFB halt vielleicht nicht so gut gefördert wurden, dass die vielleicht auch nicht unbedingt so Bock haben, sich dann da für aufzureiben. Also wir sehen das ja jetzt, und das ist vielleicht dann auch noch mal so eine Überleitung zu den anderen Sachen an Italien, wie sehr Italien in den letzten 15 Jahren in den Tennissport investiert hat, auf nationaler Ebene, und dass die jetzt natürlich auch die Früchte ihres Aufwands ernten können. Die Damen haben den Billie Jean King Cup gewonnen. Die Herren können heute, wie du vorhin sagtest, Daniel, so schön das Double ziehen. Das spielt dann natürlich auch irgendwie mit rein. Ich kann es verstehen, nicht am Davis Cup oder am Billie Jean King Cup teilnehmen zu wollen, weil die Emotionalität mir da inzwischen auch ein bisschen fehlt. Aber ich verstehe auch, dass man als Sportler sich immer auch überlegen muss, dass man mit dem Sportlersein ja auch eingeht, sein eigenes Land zu repräsentieren. Weil so funktioniert professioneller Sport nun mal. Das ist immer so eine Abwägung, die man machen muss, und das kann man gut finden oder nicht.
Ich gehe ja immer besonders hart mit dem ins Gericht, und wahrscheinlich kriege ich jetzt auch über unsere Social-Media-Kanäle wieder Haue, aber ich finde, vor dem, was du jetzt gerade auch nochmal skizziert hast, gepaart noch mit der Option, bei Rafael Nadals Abschied vor Ort persönlich anwesend zu sein. Wer das nicht wahrnimmt, der hat den Sport nie geliebt. Ja, also ich habe es wirklich nicht verstanden, und das eben auch vor dem Hintergrund, wenn ich mal die Häkchen mache hinter die Topspieler, die eben, und ihr könnt die Weltrangliste durchgehen von den Nationen, die qualifiziert waren, die eben alle mit am Start waren. Und die Chance wäre eben auch da gewesen, und das, du hast es richtig schön auch rausgearbeitet, was Struffi und Altmaier angeht. Die Möglichkeit, das Ding insgesamt zu gewinnen, wäre eben mit einem anderen Setting von Spieler Nummer 1 und Nummer 2 größer gewesen. Ist übrigens auch das Erfolgsgeheimnis, dass die Holländer Botik hier an der Nummer 2 haben. Das ist vollkommen unterschätzt worden von allen Teams bisher. Die Chance wäre da gewesen, und vielleicht bin ich jetzt natürlich auch so ein bisschen geblendet von meinen Eindrücken vor Ort, aber mir fällt es dann halt schwer, jemanden dann in der Zukunft abzunehmen, wenn er dann mal wieder sagt, ja, also Team, das ist das Größte für mich oder überhaupt. Dann würde ich sagen, ja, aber wo warst du denn in Malaga 2024?
Also da können wir jetzt echt ein Fass aufmachen. Also wir haben Monaten hier gesessen und haben gesagt, ey, der Zverev, der ist doch bescheuert, der redet irgendwie davon, dass er eine Lungenkrankheit hat. Und spielt und spielt und spielt. Nun muss man ihm nämlich lassen. Also er hat sogar von den Topspielern in den letzten Monaten zu den wenigen Spielern gehört, die nicht auf irgendwelchen Kirmes-Events darum hampeln, weil sie da irgendwie noch mal 6 Millionen Euro extra kriegen.
Sondern weil er nicht eingeladen war.
Ja, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auch in Saudi-Arabien durchaus den Herrn Zverev zuerst gefragt hat, bevor der Holger Rune irgendwie reingeschoben wurde. Also das wissen wir nicht. Aber
fair enough.
Jetzt dann zu sagen, wo die Saison durch ist und er sich wirklich auf die relevanten Sachen konzentriert hat, naja, jetzt spielt da das nicht, der Vaterlandsverräter? Nee, das geht mir zu weit. Zumal, wenn man sogar mal eine Parallelität zieht, dann war es so, dass er von dieser Krankheit gesprochen hat und ungefähr auch zur selben Zeit gesagt hat, er wird den Davis Cup nicht spielen. Also da würde ich sogar auch, ohne dass er sich da denn ja auch nochmal extra zu äußern muss, aber schon eine Parallele ziehen, dass das unter anderem damit reinspielt, dass er eine gewisse Regeneration jetzt haben möchte. Und nee, also ich finde, da kann man ihm gerade mal dieses Jahr keinen Strick draus drehen. Und ich bin jetzt auch nicht immer der, der Alexander Zverev plus Familie verteidigt, aber den Punkt würde ich ihm sogar mal lassen.
Ja, ist ein Punkt. Ich, wie gesagt, ich komme subjektiv verblendet aus Malaga zurück. Das ist ein Punkt.
Ja, also ich finde auch jetzt zu sagen, er ist da irgendwie ein Verräter oder so, oder er hat da eine Chance liegen gelassen, geht mir auch zu weit. Ich bin da auch sehr neutral irgendwie emotional. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir Davis Cup wirklich über die letzten Jahre auch so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil die Saison ist auch lang und dann wird da am Ende noch dieses Turnier reingedrückt. Und das ist eine lange Woche. Wenn man halt so wie ich Tennis konsumiert, gibt's halt quasi jeden Tag was zu sehen und jeden Tag ist Drama oder so. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich verfolge nur das deutsche Team oder welches auch immer und guck mir dann die im besten Falle drei Partien an, dann ist das was anderes, als wenn du dir jeden Tag da das Zeug reinziehst. Glaube ich, ist auch noch mal was anderes. Aber das ist ja so ein bisschen der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Ich kann ihn verstehen, ich kann auch jemanden, der das kritisiert, verstehen, weil es gibt für beides Argumente und ich glaube, am Ende muss man halt sagen, es ist eine persönliche Entscheidung und damit muss man dann leben, dass es so ist, wie es ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zverev nicht einfach nur gesagt hat, ich will das nicht. Aber es ist einfach deutlich, dass momentan mit der Spieler- und Spielerinnenqualität, die wir haben, bei Spielerinnen ist es ja noch schwieriger, aber um es jetzt mal bei den Spielern zu belassen, dass es momentan unmöglich ist, glaube ich, für Deutschland den Davis Cup zu gewinnen, wenn Zverev nicht spielt. Ich glaube, da muss schon viel passen, damit das dann doch passiert. Es ist einfach so. Und aller Ehrenwert, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, was Struff und Altmaier da gemacht haben. Und gerade bei Struff sieht man, wie er doch in diesen Team-Settings, finde ich, noch mal gewinnt an Qualität. Und er sich da wirklich echt reinhängt. Aber er hat nun mal seine Grenzen. Und die kann er dann auch nicht immer überwinden. Und da ist Zverev einfach vom Tennis her etwas besser, muss man es leider so hart sagen. Und das ist dann am Ende wahrscheinlich das, was zählt.
Wird der Boris Becker sagen.
Stimmt, passt.
passt.
Tja, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Folge. Aber ich glaube, über eine Sache müssen wir dann doch noch mal sprechen, unabhängig vom Davis Cup, das war Zeitpunkt unserer Aufnahme gestern Abend. Da gab es plötzlich die Nachricht, dass ein gewisser Andy Murray zurückkehrt auf die Tour. Beziehungsweise nicht spielerisch, sondern als Coach. Und er zukünftig mit Novak Djokovic zusammenarbeiten wird. Das ist natürlich eine Meldung, ja, die jetzt gerade hier in dieser Folge total untergeht, wo ich sogar aber auch sagen muss, ich hätte gedacht, dass die Tenniswelt da auch heute Morgen irgendwie noch viel mehr drauf abfährt. Aber ich finde das sogar eigentlich bisher verhalten von den Reaktionen. Vielleicht haben noch nicht alle ausgeschlafen, das kann sein. Aber Enrique, mal ganz Markus Lanz-mäßig gefragt, als du davon gehört hast, was ging dir durch den Kopf?
Was ging mir durch den Kopf? Als Andy Murray-Fan habe ich mich natürlich irgendwie gefreut, dass er dann doch der Tenniswelt irgendwie aktiv erhalten bleibt, weil Andy Murray ist ja, denke ich, auch noch fit genug, dass er sich durchaus mit einem Novak Djokovic auf den Trainingsplatz stellen kann. Und so kriegen wir quasi gratis noch ein bisschen Andy Murray spielt Tennis-Content, was ich großartig finde. Und dann, du hattest das ja gestern in die Runde geschickt, weil ich das auch erst gar nicht mitbekommen habe, habe ich mich tatsächlich eine Weile gefragt, was die Intention von Novak Djokovic war, sich Andy Murray ins Team zu holen. Weil nun ist Novak Djokovic in seiner Karriere so weit, dass er niemanden mehr braucht, der ihm jetzt Tennis beibringt, weder technisch noch taktisch. Das heißt, er muss ja irgendeine andere Idee haben oder irgendeine andere Vorstellung haben, was er sich von Andy Murray als Coach erhofft. Wir hatten das ja vor einigen Folgen auch mal darüber gesprochen, dass es natürlich auch immer darauf ankommt, was ein Profi haben möchte oder sich von einem Coach erwartet, um entscheiden zu können, passt der oder die zu mir oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Novak Djokovic wahrscheinlich irgendwie so eine Art Sparringspartner sucht, mit dem er sich auf einem Level über bestimmte Dinge und Aspekte austauschen kann, die nur jemand versteht, der den Prozess selber durchlaufen hat. Andy Murray hat sicherlich nicht ganz die Qualität eines Novak Djokovic spielerisch, aber er hat doch auch all die Erlebnisse, die ein Novak Djokovic gemacht hat, auch erlebt. Grand Slams gewonnen, bei Olympia gewonnen, die Nummer 1 gewesen, die Tennistour erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht ein Novak Djokovic von Andy Murray erhofft, noch mal so einen Funken zu bekommen, weil diese Saison war für Novak Djokovic ja schon sehr schlecht für seine Verhältnisse. Und ich hatte auch zwischendrin das Gefühl, dass Djokovic müde und ausgelaugt wirkt, aber mehr so auf einer emotionalen Ebene, dass das alles jetzt langsam so ein bisschen ja einfach auch repetitiv wird. Und da ist natürlich Andy Murray ein guter Ansprechpartner, der es ja nun wirklich mehrmals versucht hat, sich wieder auf die Tour zu quälen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Djokovic da irgendwie vielleicht ein Insight erhofft, wie man dieses Tal irgendwie durchwandern kann.
Tobi, würdest du da mitgehen oder hast du noch einen anderen Ansatz, warum man Andy Murray als Novak Djokovic ins Team holen sollte?
Brillant eingeordnet und analysiert von Henrike. Ich würde sagen, es schließt sich fast schon wieder der Kreis zu unseren Gedanken vorhin rund um Laver Cup. Djokovic nimmt die Idee vom Laver Cup, dass sie da alle auf der Bank hinten dran sitzen und ihren Teammate direkt mit Coaching unterstützen, die kopiert er einfach frech und setzt die jetzt außerhalb des Show-Events direkt bei den Australian Open ein. Will sagen, Henrike, ich glaube, deine Analyse ist genau richtig. Den Ansatz zu sagen, ich nehme jemanden im Team, der kann mir etwas geben, weil er selber auch erlebt hat, ist ja dieser Ansatz der Supercoaches, die wir seit längerer, sogenannten Supercoaches, die wir seit längerer Zeit beim Tennis sehen. Angefangen eben mit dieser Nummer Becker zu Djokovic, Lendl, Stefan Edberg etc. Aber ich denke, es macht nochmal vielleicht dann eben nochmal einen Unterschied, wie nah am aktuellen Tennisgeschehen und am Tennis von heute so ein Supercoach ist, beziehungsweise bis vor kurzem gewesen ist. Und das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das nochmal einen Unterschied, Millimeter Unterschied für Djokovic machen kann. Das hat ihn ja immer ausgezeichnet, dass er jeden Millimeter auslotet an Verbesserung. Und wir hatten es an einer anderen Stelle hier schon mal, dass uns das eben auch aufgefallen ist bei den Live-Kommentaren, wenn also Spieler, die gerade verletzt sind, anfangen zu kommentieren im Fernsehen. Und das hat man bei Andy Murray bei der BBC verfolgen können, als er eine Verletzungspause hat. Wir haben das bei Nick Kyrgios in letzter Zeit erlebt, dass die nochmal eine andere größere Nähe zum aktuellen Spielgeschehen haben, als es dann, und ist alles überhaupt nicht abwertend gemeint, als es dann eben Spieler oder auch Spielerinnen haben, die vor 10, vor 15 oder insbesondere vor 20, 25 Jahren tätig waren.
Also habt ihr, glaube ich, passend eingeordnet, denn Henrike hat ja recht, also es wird jetzt Novak Djokovic nicht darum gehen, dass er zu Andy sagt, zeig mir jetzt mal, wie du aufschlägst, ich will das auch. Sondern da geht es dann wirklich wahrscheinlich eher so um die kleinen Details, mentale Sachen auch. Ja, auf jeden Fall natürlich sehr, sehr spannend. Spannend bleibt dann natürlich auch wirklich, ob Andy Murray auch präsent ist, häufig, oder ob sich das nur auf Grand Slams beschränkt oder vielleicht sogar nur auf ganz einzelne Turniere. Werden wir sehen. Gibt es sonst noch etwas aus den vergangenen Tagen? Ich glaube, zum Thema Davis Cup haben wir wirklich alles, was irgendwie uns aufgefallen ist, besprochen. Wie gesagt, Djokovic-Murray war noch eine Nachricht wert auf jeden Fall, die, wenn das jetzt diese Woche mit Nadal nicht gewesen wäre, sicherlich sogar hier ein bisschen ausführlicher diskutiert worden wäre. Aber sonst habe ich zumindest nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Wie sieht es bei euch aus?
Naja, komm, Kinders. Wir haben vorhin noch über die Honorable Mention gesprochen und jetzt habt ihr es schon wieder vergessen.
Ich habe es nicht vergessen. Ich wollte dir den Ball du quasi zustellen. Den anderen spielen. Ja,
ja, ich dachte, dass es mir auf jeden Fall, auch wenn es schon gefühlt 20 Jahre her ist, man lobend erwähnen dürfte, dass Kevin Kravitz und Tim Pütz die ATP-Finals gewonnen haben. Bockstark, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe einige ihrer Matches zumindest in Teilen gesehen und auch das Finale. Und ich war doch positiv überrascht. Ich muss sagen, ich war die Saison über etwas, also intern, wir haben ja nicht so viel übers Doppel geredet, muss ich ja zugeben, immer etwas kritisch von denen über die beiden, weil ich gesagt habe, ich hätte mir irgendwie mehr erhofft. Aber gerade auf dem letzten Schlappen haben sie mich eines Besseren belehrt und ich ziehe meinen imaginären Hut und sage, da haben sie mir wirklich gezeigt, was sie können, die zwei.
Total, war wirklich begeisternd und kann man nur sagen, ja, Hut ab, ganz großen Glückwunsch und irgendwie schließt sich dann auch wieder der Kreis, ohne die Diskussion neu aufzumachen. Beim Davis Cup ist es sehr, sehr schade gewesen, dass sie nicht gespielt haben. A, weil es auf der einen Seite am Mittwoch nicht nötig war gegen Kanada und am Freitag nicht mehr möglich war. Und das ist definitiv ein Problem, was der Davis Cup in seiner Orga noch lösen muss, das Doppelproblem. Das ist viel zu schade, dass Doppel bei diesem Setting hinten runterfällt. Und ich hätte natürlich liebend gern Kravitz-Pütz gesehen, nachdem sie es in Turin fantastisch gemacht haben.
Absolut, aber ich glaube, das wird leider ein Thema sein. Das werden wir ja auch zukünftig durch die Jahre schleppen.
Ja, du kannst es mittendrin machen. Du sagst, der an 1 gesetzte Spieler, das 1-Einzel, gewinnt, dann Doppel. Und wenn es dann zum Decisive Point kommt, dann müssen es die an 2 gesetzten Spieler. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ja. Ich denke, man kann das lösen. Aber das würde heute hier jetzt zu weit führen, oder?
Wahrscheinlich schon. Ja, das machen wir an anderer Stelle. Ja, schreibt uns gerne natürlich, was ihr zu dem Nadal-Abschied denkt, was ihr zum Abschneiden des deutschen Davis-Cup-Teams zu sagen habt. kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Sonst natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke, Instagram, X, Facebook, was es alles so gibt. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Dort natürlich auch gerne uns schreiben, was ihr zu sagen habt. Vielleicht auch, was wir an Themen hier vergessen haben in dieser Woche oder nochmal insgesamt anreißen, besprechen sollten. Wir hören uns sonst in der nächsten Woche dann auch schon wieder, denn wir wissen ja, auch wenn nicht mehr so viel gespielt wird, geschlafen beim Tennis wird nie, es passiert immer irgendwie was. Das werden wir dann besprechen in der notwendigen Kürze oder Länge, je nachdem. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Henrike, Tobi, vielen Dank an euch und bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.